Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
It's a high intensity issue.
Die Inflation ist ein Riesenthema. Sie betrifft jeden. Das ist das Thema Nummer eins in den Umfragen. Und das ist der größte Vorteil, den die Republikaner haben.
Die Republikaner sind laut den Umfragen im Aufwind in den USA. Bei den Zwischenwahlen am 8. November könnten sie in beiden Kongresskammern wieder die Mehrheit erobern. Dank, wir haben es eben gehört von einem Meinungsforscher, der Inflation. Die ging in den USA zuletzt, muss man sagen, leicht zurück auf 8,2%. Das ist deutlich weniger als in der Europäischen Union. Aber in den USA leben ja noch weitaus mehr Menschen von der Hand in den Mund, ohne Rücklagen oder soziale Sicherungssysteme. Und so spüren viele die gestiegenen Preise für Benzin oder Lebensmittel doch ziemlich hart. Und ein Schuldiger, der ist schnell ausgemacht. Ich bin André Zanto, hallo, und wir reisen heute in drei US-Bundesstaaten, zuerst nach Pennsylvania. Das ist sowas wie ein Schlüsselstaat für die Mehrheiten im US-Kongress. Hier wohnen viele Menschen, die mal für die Demokraten entscheiden, wie vor 2 Jahren, und jetzt offenbar wieder wechseln ins Trump-Lager. So hat es Ralf Borchert beobachtet, der in dem Geburtsort von US-Präsident Joe Biden war.
Neben dieser Kirche, der St. Paul Church in Scranton, ist Joe Biden in die Schule gegangen. Der Präsident ist in Scranton geboren, hat hier die ersten 10 Lebensjahre verbracht, kommt immer wieder zurück. Im Café um die Ecke sagen die meisten Gäste offen, dass sie Bidens Demokraten wählen. Doch Richard Goldenseal fürchtet die Midterms, vor allem wegen des Themas Inflation. Die Wirtschaftslage ist nicht gut, deshalb könnten die Republikaner besser als erwartet abschneiden. Und das macht mir Angst, sagt er. Der prominenteste Gast im Café ist Jimmy Connors. Er war 12 Jahre lang Bürgermeister von Scranton, ist mit Joe Biden befreundet, hat ihn bei Besuchen häufig unter 4 Augen gesprochen.
And the groceries, yes, the prices are high.
Benzin, Lebensmittel, ja, die Preise sind hoch, aber das ist doch nicht Joe Bidens Schuld. Die Inflation ist ein weltweites Problem. Eigentlich sollte es bei diesen Wahlen nicht um Inflation gehen. Es sollte um die Rechte von Frauen gehen, was der Supreme Court mit seinem Abtreibungsurteil angerichtet hat. Und um Demokratie sollte es gehen. Donald Trump und die Republikaner stehen am Ende für Autokratie. Das ist doch nicht richtig.
Democracy, that's what this election should be about. Donald Trump and the Republicans are coming down on the side of autocracy. This is not right.
Man braucht nicht weit zu fahren, um die zu treffen, die Jimmy Connors anklagt. Republikaner, Anhänger von Donald Trump. Scranton selbst ist mehrheitlich in demokratischer Hand. Doch schon im Vorort Peckville sieht es anders aus. Kathleen und Vince, die nur ihre Vornamen nennen wollen, wählen republikanisch.
Going to the grocery store, putting gas in our tanks.
Wenn wir in den Lebensmittelladen gehen, wenn wir den Tank mit Benzin auffüllen, müssen wir jeden Penny zählen. Der Preis für Eier zum Beispiel, der hat sich verdreifacht. Keiner weiß, was nächste Woche passiert.
You don't know what's going to happen next week.
In Peckville tritt am Abend der Republikaner auf, der Gouverneur von Pennsylvania werden will. Vergleichbar mit dem Ministerpräsidenten eines deutschen Bundeslands. In 36 der 50 US-Bundesstaaten stehen bei diesen Midterms nicht nur alle Abgeordneten für das Repräsentantenhaus in Washington und ein Teil der Sitze im US-Senat zur Wahl, sondern auch die wichtigen Gouverneursposten. In Pennsylvania fordert der Republikaner Doug Mastriano den demokratischen Amtsinhaber Josh Shapiro heraus. Vote for Doug, ruft das Publikum im Konferenzzentrum von Peckville, auch Christine, Mutter von 4 Kindern. Sie ist hier, weil Mastriano von Trump unterstützt wird und sie Donald Trump liebt, wie sie sagt.
He made our country strong, we were united.
Er hat unser Land stark gemacht. Wir waren vereint. Unsere Kinder waren sicher in der Schule. Und wir hatten mehr Geld in der Tasche unter Trump. Ich kann es nicht erwarten, ihn zurückzubekommen.
Can't wait to have him back.
Doch erstmal geht es um Mastriano. Früher als Oberst der US-Armee in zahlreichen Auslandseinsätzen. Jetzt im Senat von Pennsylvania. Seine Wahlkampfreden klingen stets ähnlich.
On day one, we're gonna drill and dig like no tomorrow.
Vom ersten Tag an werden wir nach Öl und Gas bohren, als gäbe es kein Morgen, so ein Standardsatz. Gemeint ist Fracking, das in Pennsylvania viele Arbeitsplätze sichert. Vom ersten Tag an werden wir kein Zufluchtsort mehr sein für illegale Einwanderer, ruft Mastriano immer wieder. Und vom ersten Tag an wird es keinerlei Maskenpflicht oder Covid-Impfaufforderung mehr geben. Wir werden uns als freie Menschen bewegen wie nie zuvor. Candice und Stephen Marr sind nach der Mastriano-Rede in Peckville begeistert. Seine Werte sind so, wie ich erzogen wurde, sagt sie. Es war überwältigend, meint er. Und sie spricht von Erlösung, von Gut gegen Böse. Christopher Borick, Politikwissenschaftler am Muhlenberg College in Allentown, sagt, Mastriano ist inhaltlich wie Trump, nur eine Umdrehung weiter.
What we might define as Christian nationalism. Weaving Christian symbolism and language.
Wir könnten es als christlichen Nationalismus definieren. Er webt christliche Symbolik und Sprache in seine Wahlappelle, ist einer jener Politiker, die für die nächste Ebene, für Trump 2.0 stehen.
Auch Mehmet Oz hat seine Kandidatur Donald Trump zu verdanken. Bekannt geworden als Fernseharzt Dr. Oz, hat er mit umstrittenen Heilmethoden und Heilmittelverkäufen viel Geld verdient. Jetzt kandidiert er für den Senat in Washington. Erst lag Oz in Umfragen weit zurück, doch seit sein demokratischer Gegenkandidat John Fetterman mit den Folgen eines Schlaganfalls kämpft, hat Oz aufgeholt.
I'm running for the US Senate because Washington keeps getting it wrong with extreme positions.
Ich kandidiere für den US-Senat, weil Washington mit extremen Positionen ständig alles falsch macht, so Oz in der einzigen Fernsehdebatte mit seinem demokratischen Konkurrenten. Gleichzeitig versucht er, gewisse Distanz zu Donald Trump zu halten. Mehmet Oz spricht sogar von Gedankenaustausch zwischen Demokraten und Republikanern.
Democrats, Republicans talking to each other.
Robert Volpe, der in Allentown eine Bar betreibt, hat die TV-Debatte am Tresen verfolgt und meint, ich mag Dr. Oz vor allem, weil er ein erfolgreicher Unternehmer ist. Ich glaube nicht an alles, was er sagt, aber ich glaube an das meiste, was er sagt.
Most of the things he says, I do believe in.
Für den Politikwissenschaftler Christopher Borick punktet Oz vor allem durch eins.
Oz, you know, he's a TV figure. He's a TV figure, and TV figures know how to speak to audiences.
Er ist eine Fernsehbekanntheit und Fernsehfiguren wissen, wie man ein Publikum anspricht. Er saß sozusagen bei vielen im Wohnzimmer als Dr. Oz.
You know, he's been in a lot of families' living rooms as Dr. Oz.
Wie die von Donald Trump unterstützten Kandidaten abschneiden, wird auch Folgen für Trump selbst haben. Tritt er wieder an bei der Präsidentschaftswahl 2024?
He will certainly highlight Republican success this year as his. He'll cherry-pick the winners.
Er wird jetzt nach den Zwischenwahlen sicher nur von den Kandidaten sprechen, die erfolgreich waren und sagen, seht her, sie haben gewonnen, weil ich sie unterstützt habe. Die, die verloren haben, wird Trump nicht erwähnen. Aber wenn zu viele Trump-Kandidaten verlieren, wird bei anderen Republikanern schon die Frage lauter werden, ob Trump eher eine Last ist, ob die Partei alles erreichen kann, was Trump will, ohne Trump.
Candice und Stephen Marr wünschen sich eine erneute Präsidentschaftskandidatur von Trump und sie glauben an den Erfolg der Republikaner bei diesen Midterms. Vor allem wegen der schwierigen Wirtschaftslage und der hohen Inflation unter Präsident Joe Biden. Die Wirtschaft ist die Grundlage von allem. Inflation bedeutet für die Leute, auch für uns beide zum Beispiel, dass wir später als geplant in Rente gehen können. Das Ersparte ist nichts mehr wert, sagt Steven. Wenn ich die älteren Menschen im Supermarkt sehe, haben sie oft nur noch ein, zwei oder vielleicht drei Sachen im Einkaufswagen. Das ist eine Schande, wirklich eine Schande, meint
Candice.
Und der Benzinpreis. Will die Regierung, dass wir uns nicht mehr bewegen, zu Hause bleiben? Ich weiß nicht, was sie wollen. Sind wirklich Präsident Biden und die Demokraten schuld an der Inflation, am Benzinpreis? Wie sieht das ein Wirtschaftswissenschaftler? Bradley Barnhorst ist Professor an der DeSales University.
Presidents get too much credit and blame when it comes to the economy.
Präsidenten werden viel zu viel für die Wirtschaftslage gelobt oder kritisiert, verantwortlich gemacht im positiven wie im negativen Sinn. Ob Sie Biden, Trump, Obama oder andere nehmen, Präsidenten sind grundsätzlich, was die Wirtschaft angeht, ziemlich die Hände gebunden. Beim Benzinpreis kommen viele Faktoren zusammen.
Es mag also ungerecht sein, die Inflation allein Biden und den Demokraten anzulasten, aber die Stimmung ist nun mal so, seufzt der Student Alex Wagner. Er macht Straßenwahlkampf für die Demokraten und sagt, am Ende stimmen die Leute großenteils mit dem Geldbeutel ab. Alex glaubt nicht, dass die Demokraten ihre Mehrheit im Abgeordnetenhaus halten können. Im Senat rechnet er mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Und obwohl er gleich wieder Sticker und Buttons für demokratische Kandidaten verteilt, gibt er zu, mehr Energie ist im Wahlkampf-Schlussspurt bei den Republikanern zu spüren, indem sie Joe Biden an allen Fronten attackieren.
The Republicans are really energized to go all out against Biden's agenda.
Auch Professor Christopher Borick schätzt die Lage aufgrund der jüngsten Umfragen so ein, die Republikaner werden aller Voraussicht nach das Abgeordnetenhaus zurückgewinnen. Das Rennen um die künftige Mehrheit im Senat ist offen. Das Rennen Oz gegen Fetterman in Pennsylvania könnte das Zünglein an der Waage sein. Und was heißt das alles am Ende für Joe Biden und Donald Trump und die nächste Präsidentschaftswahl? Treten Biden und Trump wieder an?
This is total gut. You know, it's hard to handicap this. I have a feeling that neither of them will be on the ballot.
Dies ist absolut nur ein Bauchgefühl. Es ist schwer vorherzusagen, aber ich habe das Gefühl, dass keiner von beiden 2024 antreten wird. Beide sind um die 80 Jahre alt und die amerikanische Öffentlichkeit dürfte das in beiden Lagern skeptisch sehen. Natürlich haben beide Vorteile. Biden ist der amtierende Präsident, Trump ist Ex-Präsident. Sie kontrollieren beide wichtige Ressourcen. Wenn sie unbedingt wollen, haben sie einen Vorsprung bei der Nominierung. Doch mein Gefühl ist, es werden Jüngere antreten. Auch wenn ich noch nicht sagen kann, wer. Wäre ich schockiert, wenn beide auf dem Wahlzettel stehen? Nein, wäre ich nicht. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, sie werden nicht die Kandidaten sein.
Would I be shocked to see them both on the ballot? No, I wouldn't. But if you force me to say, well, what do I think would be? And it's a gut that they won't be.
Das Bauchgefühl dieses Politologen spricht also gegen eine Wiederholung des Rennens von vor 2 Jahren. Damals, Biden gegen Trump, lag die Wahlbeteiligung bei 67%. Jetzt bei den Zwischenwahlen wird sie weit geringer ausfallen, deutlich unter 50% voraussichtlich. Entscheidend ist immer, bei diesen Wahlen das eigene Lager zu mobilisieren und das gelingt am besten mit emotionalen Themen. Bei den Demokraten ist das vor allem das Recht auf Abtreibung. Das gab es ja landesweit, aber inzwischen hat der mehrheitlich republikanisch besetzte oberste Gerichtshof, der Supreme Court, im Sommer dieses Recht gekippt und nun dürfen die jeweiligen Bundesstaaten wieder selbst entscheiden, ob und wann Frauen abtreiben dürfen oder eben nicht. Julia Kastein war im Bundesstaat Michigan, wo diese Frage auf beiden Seiten mobilisiert, weil hier gleich ein passender Volksentscheid unter den Wahlzetteln dabei ist.
Eine unscheinbare gelbe Backsteinbaracke in einem ärmlichen Stadtteil nordöstlich von Downtown Detroit, die Tür gesichert mit Kamera und mehreren Schlössern. In den Büros von LGBT Detroit werden an diesem Nachmittag Vorgartenschilder ausgegeben. Gebt Michigan Road zurück, also das Grundrecht auf Abtreibung steht drauf. Angela Moss, 49, dreifache Mutter, holt gleich mehrere der orange-lila Plastikschilder ab.
My grandmother, she had 9 children back in the 50s.
Meine Großmutter hatte 9 Kinder. In den 50er Jahren hat sie bei sich selbst eine Abtreibung durchgeführt. Und ich will keinesfalls, dass jemand wieder sowas durchmachen muss. Ich hatte auch schon 2 Abbrüche, weil ich damals noch nicht so weit war. Warum auch immer eine Frau denkt, dass sie abtreiben muss, es muss möglich sein. Ein Volksentscheid, Antrag 3 genannt, soll klären, ob das Grundrecht auf Abtreibung in der Landesverfassung von Michigan verankert wird. Dann wären dort Abbrüche bis zu dem Zeitpunkt uneingeschränkt erlaubt, ab dem der Fötus auch außerhalb des Mutterleibes lebensfähig ist. Oder ob stattdessen ein Gesetz von 1931 in Kraft treten kann, das Abtreibungen komplett verbietet, selbst in Fällen von Inzest und Vergewaltigung. Die Frage mobilisiert auf beiden Seiten. Rund eine Autostunde westlich von Detroit in der ländlichen Kleinstadt Howell hat sich der 66-jährige Don, seinen Namen verrät er nicht, gerade auch eine Handvoll Schilder gesichert. Auf seinem steht Nein zu Antrag 3, schützt die Rechte von Eltern.
And this is the one that is being sold as an abortion proposal. Which is really much more than that.
Bei dem Volksentscheid gehe es um viel mehr als nur Abtreibung. Wie viele unterstellt Don, dass hier die Agenda von Transgender-Aktivisten reingeschmuggelt würde? Die Verfassungsänderung sei so vage, dass auch Geschlechtsangleichung für Transgender-Jugendliche dadurch ermöglicht würde, sogar ohne Zustimmung der Eltern.
You know, one of my grandchildren could potentially be persuaded by someone to go this direction.
Eins meiner Enkel könnte dann theoretisch diesen Weg gehen. Das scheint ja gerade Mode zu sein. Und die Eltern müssten nicht informiert werden und dürften auch nicht einschreiten. Das ist schon sehr alarmierend.
So that's very alarming.
Diese Behauptung hat der Katholik aus rechten Netzwerken und von seinem konservativen Erzbischof. Der oberste Geistliche der größten religiösen Gruppierung in Michigan forderte seine fast 2 Millionen Kirchenmitglieder schon zweimal per Brief auf, mit Nein zu stimmen. Michigan drohe sonst zum Ground Zero, zum Epizentrum für Abtreibungsextremismus in den USA zu werden. Auch die Republikaner in Michigan schüren diese Ängste.
It's a lie. It's just a lie.
Eine Lüge, sagt Lori Pahatsky, demokratische Abgeordnete im Landesparlament von Michigan, während sie sich in einem Café auf die nächste Runde Haustürwahlkampf vorbereitet.
There is a parental consent law already on the books here in Michigan. This constitutional amendment does nothing to change or alter that in any type of way.
Es gibt längst ein Gesetz, das die Zustimmung von Eltern regelt. Und daran ändert diese Verfassungsnovelle nichts, sagt die Mit-30erin. Und von Transgender-Rechten sei darin gar nicht die Rede. In ihrem Wahlkreis in Livonia, einem Mittelschichtsvorort von Detroit, leben annähernd so viele republikanische wie demokratische Wähler. 2016 machte hier Trump, 2020 knapp Joe Biden das Rennen. Aber beim Thema Abtreibung, glaubt Lori, hat sie die Mehrheit auf ihrer Seite.
When we canvass in Livonia, we canvass people.
In Livonia klopfen wir bei sehr vielen Leuten an, die zu 75% wahrscheinlich Republikaner sind, und die unterstützen die Verfassungsänderung trotzdem.
So I think that's really significant.
Gut 60% der Michigander sind laut Umfragen pro Abtreibung. Lange setzten die Demokraten im Wahlkampf deshalb fast ausschließlich auf dieses Thema. Ein Fehler, sagt die Kongressabgeordnete Debbie Dingell dem ARD-Hörfunk.
Democrats who want to say that's gonna get us victory.
Wir müssen uns mit den Themen beschäftigen, die die Menschen jeden Tag bewegen. Das ist ein Thema. Aber die Leute machen sich auch große Sorgen um die Wirtschaft. Kurz vor der Wahl ist der Vorsprung der Demokraten selbst in sicher geglaubten Rennen wieder geschmolzen. Und denkbar ist, dass das Grundrecht auf Abtreibung in Michigan zwar erhalten bleibt, aber die demokratische Gouverneurin und Hoffnungsträgerin Gretchen Whitmer, die den Volksentscheid massiv unterstützt hat, trotzdem abgewählt wird.
Julia Kastein war das aus Michigan. Und das dritte Thema, was wir uns heute anschauen in der Weltzeit vor den Midterms in den USA, die ja darüber entscheiden, ob die Biden-Administration in den nächsten 2 Jahren noch eine Mehrheit in beiden US-Kammern hat und somit eigene Gesetzesvorhaben beschließen kann oder eben nicht. Das dritte Thema ist Migration. Jedes Jahr kommen Hunderttausende Menschen, die flüchten vor Armut und Gewalt, oft aus Mittel- und Südamerika, über die schwer bewachte südliche Grenze in die USA. Die republikanischen Gouverneure dort in Florida oder Texas schicken die Menschen dann inzwischen auch gern mal weiter, per Bus in Bundesstaaten, die von Demokraten regiert werden, zum Beispiel nach New York. Dort hat Peter Mücke einen Venezolaner getroffen, der auch mit einem dieser Busse ankam.
Ender Pavon ist vor einer Woche in New York angekommen. Jetzt wühlt er sich im Keller der Methodistengemeinde St. Paul in St. Andrew an der Upper West Side Manhattans durch einen Altkleiderhaufen. Am 1. Oktober bin ich über die Grenze nach Texas gekommen. Eigentlich wollte ich weiter zu einem Bekannten nach Pennsylvania, aber der war plötzlich nicht mehr erreichbar. In San Antonio haben sie uns dann in einen Bus gesteckt, der nach New York gefahren ist. Jetzt lebe ich seit einer Woche in Brooklyn, in einer Obdachlosenunterkunft. Knapp 20.000 Migranten, die meisten wie der 24 Jahre alte Pavon aus Venezuela, sind seit dem Frühjahr aus Texas und Arizona nach New York gekommen. Meist in von republikanischen Politikern gecharterten Bussen, die fast täglich im Busbahnhof der Stadt halten. Wir haben viele Freiwillige dort an der Port Transport Authority Bus Station. Wenn die Busse von der Grenze ankommen, geben wir den Menschen das Notwendigste, um hier einigermaßen klarzukommen. Manche sind einfach so in den Bus gesetzt worden und wissen nicht einmal, wo sie hier sind.
Where are we? They had no idea where they were being sent.
Sagt Reverend Carpen, der Pfarrer der Gemeinde, die, wie viele andere auch, versucht zu helfen, wo es nur geht. Mit Lebensmitteln, Kleidung und Geld für die Migranten, die vor den Zwischenwahlen in den USA zum Spielball der Politik geworden sind.
But it's so unfair to human beings who have already been traumatized.
Es ist so ungerecht, das auf dem Rücken dieser Menschen auszutragen, die ohnehin traumatisiert sind. Der Weg von Venezuela in die USA ist qualvoll, gefährlich, lebensgefährlich. Das sind Menschen, die ihre Familien zurückgelassen und häufig auch nahestehende Menschen auf dem Weg hierher verloren haben. Doch viele Politiker interessiert das nicht. Republikaner aus den Grenzstaaten versuchen, mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen gegen die Migrationspolitik von Präsident Biden zu protestieren. Aber auch im demokratisch regierten New York fehlt es am politischen Willen, den Menschen zu helfen. Stattdessen spielt Bürgermeister Adams die Migranten gegen die Zehntausenden Obdachlosen der Stadt aus und verlangt Geld aus Washington.
It's a big city with enormous resources.
Es ist so eine große Stadt mit enormen Ressourcen. Es hätte viel mehr getan werden können. Auch jetzt könnte New York viel mehr tun. Aber die Kommunikation mit den Behörden, die sich eigentlich um die Migranten kümmern müssten, ist schwierig. Es geht nichts voran. Es ist schon ein bisschen frustrierend.
And it's been a little bit frustrating.
Und so sind die Neuankömmlinge aus Lateinamerika auf die vielen Initiativen von Kirchengemeinden und anderen Freiwilligen angewiesen, ohne die viele Migranten nicht mal ein Dach über dem Kopf hätten.
We've found a lot of people, just normal.
Wir haben so viele ganz normale Leute gefunden, die helfen wollen. Die Menschen haben ihre Türen geöffnet, ihre Kleiderschränke, ihre Brieftaschen. Wir sind eine Stadt der Einwanderer. Mehr als die Hälfte der Menschen, die in New York leben, sind außerhalb der USA geboren worden. Das ist Teil unserer DNA. Was jedoch längst nicht alle so sehen. Auch aufgrund des öffentlichen Drucks hat Präsident Biden vor den Zwischenwahlen die Asylpolitik deutlich verschärft. Illegal eingereiste Venezuelaner werden nach Mexiko zurückgeschickt, wenn sie keine Angehörigen in den USA haben, die für ihren Lebensunterhalt aufkommen wollen. Die Aktionen der republikanischen Gouverneure aus dem Süden zeigen Wirkung. Zum Entsetzen von Reverend Carpen. Viele dieser Migranten sind freundliche, angenehme Menschen. Ich denke, wenn diese Politiker auch nur 5 Minuten mit ihnen verbringen würden, ihr Herz würde weich werden. Zumindest hoffe ich, dass sie das Potenzial dazu hätten. Aber das wird natürlich nicht passieren.
Über die USA berichten wir hier in der Weltzeit recht regelmäßig. Andere Bereiche, die sind schwerer zugänglich. Und wenn Sie da Ideen haben, Wünsche, worüber wir hier in der Weltzeit gern berichten sollen, dann ist das jetzt der Moment für Sie. Schicken Sie uns gern eine Nachricht an weltzeit@deutschlandradio.de. Dort senden wir dann kurz vor Weihnachten, in der letzten Weltzeit vor Weihnachten, einen Ihrer Wünsche. Kreativität, Ideen sind gefragt. Was interessiert Sie im Ausland? Schicken Sie uns eine Nachricht an weltzeit@deutschlandradio.de für die Wunschweltzeit. Ich bin André Zanto. Bis bald.